Nachrichten auf Englisch und Deutsch, politische und kulturelle Beiträge zum und vom asiatisch-pazifischen Raum, Aktuelles und Hintergründe zu den gesellschaftlichen Konflikten, den vielfältigen Entwicklungen und den Schweizer Verknüpfungen von der oft verdrängten und für viele unbekannten anderen Hälfte der Welt. Ja, wir begrüßen euch zu dieser heutigen Asien-Sendung. Diese Sendung steht im Zeichen des Golfkrieges. Wie auch hier in Europa werden die Menschen auf der ganzen Welt von diesem Krieg betroffen, auch im asiatisch-pazifischen Raum. Wir haben die Sendung aufgeteilt mit verschiedenen Beiträgen zu diesem Konflikt. Zuerst wollen wir die Machtverhältnisse im asiatisch-pazifischen Raum betrachten. Da spielt der Einfluss der USA eine zentrale Rolle. Nachher wollen wir in kurzen Berichten auf verschiedene Länder im asiatisch-pazifischen Raum eingehen. Zum Schluss versuchen wir das Ganze wieder zusammenzufügen, um so ein abgerundetes Bild über die momentane Situation zu erhalten. Der Schluss bilden dann Nachrichten vom Widerstand in Asien gegen den Krieg. Doch wie immer beginnen wir zuerst mit den Kurznachrichten auf Deutsch und auf Englisch.
Thailand, Dorfbevölkerung verhaftet. Am 7. Januar um 3 Uhr morgens drangen 200 Soldaten und Polizisten in das Dorf Pakam in Nordost-Thailand ein und verhafteten 20 Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen. Die Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner wurden von der Regierung 1975 in diesem nationalen Waldreservat angesiedelt, um gegen lokale Kommunistinnen und Kommunisten zu kämpfen. Sie haben ihre eigenen Regeln angewendet, um den Wald erfolgreich zu schützen. Seit 1984 hat nun die Regierung angefangen, den Urwald zu roden und schnell wachsende Eukalyptusbäume anzupflanzen für Papierproduktion. Dabei nehmen sie keine Rücksicht auf die dort lebenden Leute oder auf den geschützten Urwald. Die Profite gehen natürlich in die Taschen der Eukalyptus-Plantagenbesitzer. Die Dorfbevölkerung wurde dadurch gezwungen, gegen die Regierung zu kämpfen für die Erhaltung des Waldes und ihres Landes. Den verhafteten Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner wird vorgeworfen, vor 3 Jahren eine Eukalyptus-Plantage niedergebrannt zu haben.
Indonesien. Hunderte von Toten bei Unruhen in Aceh. Laut einem kürzlich verfassten Bericht der Menschenrechtsorganisation Asia Watch haben bei den seit einem Jahr andauernden Unruhen in der indonesischen Provinz Aceh, Nord-Sumatra, zahlreiche Menschenrechtsverletzungen seitens der indonesischen Armee stattgefunden. Die indonesische Regierung hat rund 5000 Soldaten in der Provinz stationiert. Nach ihren Meldungen mit dem Ziel, eine separatistische Organisation namens Aceh Merdeka, Freies Aceh, zurückzudringen, welche im Anbau und Handel von Marihuana tätig sei. Sowohl Aceh Merdeka als auch Asia Watch weisen diese Begründung jedoch zurück und berichten von systematischen Angriffen der Armee gegen Anhänger der Organisation, bei denen schon heute zwischen 1000 und 3000 Menschen umgebracht worden seien und deren Intensität in jüngster Zeit stark angestiegen ist. Die streng muslimische nordsumatranische Provinz besitzt eine Tradition des Separatismus gegenüber der indonesischen Zentralmacht und starke Bindungen zur aceh-chinesischen Auswanderergemeinschaft in Malaysia, beides Tendenzen, die Jakarta schon lange ein Dorn im Auge sind. Die Beobachter meinen, die Angriffe der Armee gegen Aceh Merdeka seien ein Versuch, sowohl Unabhängigkeitsbestrebungen als auch muslimische Einflüsse von außen zu unterbinden. Ein Interesse am Gleichschritt der Provinz mit der Regierung haben auch einflussreiche Investoren riesiger Papier- und Gasindustrien, die seit kurzem dort tätig sind.
Philippinen, Massenentlassungen. 120.000 Regierungsangestellte sollen 1991 auf die Straße gesetzt werden. Eine Direktive der Präsidentin vom 8. Januar zur Verkleinerung der Bürokratie sieht eine Reduzierung der Staatsangestellten um 10% vor. 60.000 Arbeiterinnen und Arbeiter werden ihre Arbeit Ende Juni verlieren und weitere 60.000 Ende Dezember dieses Jahres. Diese Ankündigung kam nur wenige Tage, nachdem die Regierung versicherte, es werde zu keinen Massenentlassungen bei Staatsangestellten kommen. Und nochmals Philippinen, Einführung von Identitätskarten. Die Regierung will ein nationales Identifikationssystem einführen, als Teil der Sicherheitsvorkehrungen, falls ein Krieg am Golf ausbricht. Tatsache ist aber, dass vor allem die Militärs und auch die Regierung schon mehrere Versuche gestartet hat, Identitätskarten einzuführen, die jedoch immer wieder am Widerstand der Bevölkerung gescheitert sind. Anfang Januar wurden nun die lokalen Regierungsbeamte bemächtigt, Notstandspläne in Kraft zu setzen, um die politischen und wirtschaftlichen Folgen eines Krieges am Golf vorzubeugen und Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten. Dies schließe auch Drogen von Kommunisten und Kommunistinnen und von der Ultrarechten ein. In einigen Orten wurde das Identitätskartensystem schon eingeführt. Es helfe, soziale Bewegungen zu überwachen. Der Golfkrieg soll also herhalten, um die immer unzufriedene und sich wehrende Bevölkerung besser kontrollieren zu können.
Bougainville, Papua-Neuguinea, Friedensverhandlungen. Papua-Neuguinea und die Befreiungsorganisation von Bougainville, einer Insel vor Papua-Neuguinea, haben am 24. Januar einen Friedensvertrag unterzeichnet. Die Armee von Papua-Neuguinea musste sich im Mai 1990 aus Bougainville zurückziehen, nachdem es ihr nicht gelang, den zwei Jahre dauernden Volksaufstand zu zerschlagen. Während der Invasion auf Bougainville durch die Truppen von Papua-Neuguinea sind über 100 Leute ums Leben gekommen. In Bougainville befindet sich eine der größten Kupferminen der Welt, die mehrheitlich im Besitz der australischen Firma CRA Limited ist. Der Volksaufstand zwang Bougainville Copper Limited, die Mine zu schließen. Die Befreiungsorganisation hat jetzt eingewilligt, die Bougainville-Revolutionäre Armee aufzulösen. Eine multinationale Sicherheitstruppe, bestehend aus Soldaten aus Australien, Neuseeland, Kanada, Fidschi, Vanuatu und den Solomoninseln, soll den dreijährigen Friedensprozess überwachen. Der Führer der Befreiungsbewegung sagte, er glaube, dieses Abkommen werde eingehalten. In einer zweiten Phase soll eine lokale Regierung mit gewisser Autonomie auf Bougainville geformt werden.
Sri Lanka Bankgeheimnis. Auch Sri Lanka führt das Bankgeheimnis nach Schweizer Vorbild ein. Damit hofft die sri lankische Regierung, ausländisches Kapital anzuziehen. Nur Ausländerinnen und Ausländer und im Ausland lebende Bürgerinnen und Bürger dürfen solche Geheimkonten eröffnen, wenn sie einen Mindestbetrag von $1,000 hinterlegen. Eine oder zwei Banken bieten bereits Geheimkonten an. Unter den Banken, die sich für eine Erlaubnis, solche Konten zu betreiben, bewerben, befinden sich zwei ausländische Banken. Eine davon ist die Habits Bank AG Zürich mit Zürcher Hauptsitz. Australien Massenentlassungen. Die Ford in Australien kündete am 24. Januar die Entlassung von 1600 Arbeiterinnen und Arbeitern an. Ford ist der größte Autoproduzent in Australien. Die Entlassungen seien Teil einer Restrukturierung der zwei Ford-Fabriken in Victoria. Begründet wird der Schritt mit der verschärften Rezession in Australien und schlechten Verkaufsraten. Bereits im letzten Monat hat Ford 570 Büroangestellte entlassen.
Radio Nova.
Und nun zu den Kurznachrichten in englischer Sprache.
The news in English. Thailand. Villagers arrested. At 3 o'clock in the morning of January 7, at least 200 police and soldiers burst into the homes of 20 villagers in Pakam, northeast Thailand, and arrested them. The villagers were settled in National Reserved Forest areas in 1975 by authorities in order to fight local communists. Since then, they have successfully protected the forest by implementing their own rules. In 1984, the Thai government started to destroy the protected forest and plant fast-growing eucalyptus trees in spite of the natural forest and the local people living there. The trees are being cut down after 5 years to produce paper. The plantation owners will receive the profits. Pakam villagers have been forced to struggle against the authorities to prevent the loss of the forest, their livelihood and land. The villagers were accused of burning down a eucalyptus plantation 3 years ago.
Indonesia. Hundreds killed in Aceh unrest. According to recent reports by the human rights organization Asia Watch, the Indonesian army has been committing massive human rights violations in the North Sumatran province of Aceh in the last year. Approximately 5,000 troops have been stationed in the province, allegedly in response to activities of the Aceh Liberation Movement Aceh Merdeka, which the Indonesian government claims has a hand in the marijuana trade. Both Aceh Merdeka and Asia Watch, however, point to systematic killings by the military, resulting in 1,000 to 3,000 deaths, and claim that Jakarta's aim is to eradicate the independence movement by labelling it a criminal organisation. The observers also owe the heavy-handedness of the largely Javanese troops to the eagerness of the government to protect large gas and pulp interests in the region. The strongly Muslim province has a tradition of separatism reaching back into colonial times and also has strong ties with the Achenese community in Malaysia, which Jakarta claims serves as a sanctuary for members of the movement.
Philippines mass layoffs. Some 120,000 government employees stand to lose their job this year under a presidential directive trimming down the bureaucracy. President Aquino issued directive on January 8 to reduce the number of government workers by 10%. This means that about 60,000 government workers will lose their job by June and another 60,000 will be laid off by the end of the year. The order came only a few days after the government assured government employees that there would be no mass layoffs. And again, Philippines, national ID system. The government will implement a national identification system as part of contingency measures for the Gulf crisis. Fact is that the military and the government have already earlier tried to introduce an ID card system, but up to now it failed because of people's resistance. Beginning of January, the government has empowered local officials to set into motion contingency plans to cushion the economic and political impact of the Gulf crisis. These contingency plans are focused on maintaining peace and order in the country, which includes threat posed by communist rebels and ultra-rightists. The ID system has already been adopted by some communities and helped to monitor social mobilizations. The Gulf War is used as an excuse to further control the more and more disappointed and protesting Filipino people.
Peace treaty signed for Bougainville. Papua New Guinea signed a peace treaty with secessionists on the island of Bougainville on January 24th. The treaty, which is designed to end the two-year rebellion, lends immunity from prosecution to the rebels of the Bougainville Revolutionary Army. The Papua New Guinean army was forced to pull out of the island in May last year after the insurrections had claimed more than 100 lives. The army had failed to quell the disturbances, which posed such problems for one of the world's largest copper mines, which is majority owned by the Australian company CRA Limited, that it was forced to close. The rebels have agreed to disband the Revolutionary Army, a multinational security force consisting of troops from Australia, New Zealand, Fiji, Vanuatu, and the Solomon Islands, is to supervise the restoration of peace. The leader of the liberation movement said he believed the treaty would be respected. A first phase will see the restoration of essential services on the island, while in a second phase, a so-called legal authority will bring a certain amount of autonomy.
Sri Lanka secret accounts. One or two Sri Lankan banks have begun accepting Swiss-style secret accounts under a government plan to attract foreign capital and currency. Foreigners and non-resistants are allowed to deposit a minimum of $1,000. Bank officials are required to maintain absolute secrecy. Among the eight banks that apply to operate these accounts are two foreign banks. One of them is Habits Bank Zurich, whose main office is in Zurich, but majority owned by foreigners. Australia, mass layoffs. Ford Motor Company, the biggest car maker in Australia, announced on January 24th that it would lay off 1,600 workers. Layoffs are part of the restructuring of its two plants in Victoria. The move is explained by deepening recession and slow sales. Only last month, Ford dismissed 570 office workers.
Bei einem Versuch, das Kräfteverhältnis im asiatisch-pazifischen Raum darzustellen, haben sich für uns zwei Ebenen ergeben. Die eine Ebene bilden die jeweiligen Interessen der involvierten Staaten, die sehr unterschiedlich sind. Die zweite Ebene überlagert diese Staatsinteressen. Sie wird gebildet durch die Globalstrategie der USA, die seit dem Zweiten Weltkrieg den asiatisch-pazifischen Raum als erweitertes Hinterland ansieht. In den meisten Ländern, von Australien über die Philippinen bis zu Japan, von einzelnen Pazifikinseln über Singapur bis zum Indischen Ozean, bilden US-Armeestützpunkte ein umfassendes militärisches Netz. Diesem militärischen Potenzial der USA kann kein asiatischer Staat etwas gleich Starkes entgegensetzen. Es steht aber im Widerspruch zur ökonomischen und politischen Situation und Entwicklung. Die USA profitieren zwar über die Ausbeutung von Rohstoffen und die Aktivitäten ihrer multinationalen Konzerne, speziell im landwirtschaftlichen Sektor, von ihrer militärischen Macht. In den letzten Jahren wurden sie aber mehr und mehr von Japan und anderen asiatischen Staaten konkurrenziert und haben viel Gewicht im asiatischen Raum als Markt, vor allem an Japan, verloren. Diese Entwicklung lässt sich nicht mehr stoppen, im Gegenteil, sie wird zunehmend stärker. Auf politischem Gebiet versuchte die USA über verschiedene Bündnisse den Raum unter Kontrolle zu halten. So zum Beispiel im Militärbündnis ANZUS, wo Australien und Neuseeland an die US-Politik gebunden werden. Daneben versuchen die USA Einfluss auf andere Bündnisse zu gewinnen, zum Beispiel den ASEAN-Wirtschaftspakt. Schließlich sind sie Teil eines komplexen Netzes von verschiedensten Bündnissen, die den asiatischen Raum betreffen. Neben diesen Bündnissen spielen aber die Verbindungen zu den einzelnen Ländern eine zentrale Rolle. Ganz im Geiste ihres Machtanspruches unterstützen die USA ihnen genehme, fast ausschließlich reaktionäre Regimes und bekämpfen aktiv oder passiv revolutionäre Bewegungen, zum Beispiel mittels Aufstandsbekämpfungsprogrammen. Allerdings sind viele politische Bündnisse als labil zu bezeichnen und einen starken Wandel unterworfen. 1982 definierte Caspar Weinberg, damals US-Außenminister, die US-Interessen in 6 Punkten. Dazu gehört die Unterstützung der ANZUS und ASEAN-Bündnisse, der Ausbau der Beziehungen zu China, die Beibehaltung der koreanischen Trennung und das vermehrte Eindringen auf Japan, sich den US-Ansprüchen im asiatisch-pazifischen Raum unterzuordnen. Diese Pfeiler wurden in der laufenden Entwicklung nicht mehr als so wichtig genommen, erhalten aber heute mit dem Golfkonflikt neue Relevanz, da Stabilität und Ruhe im asiatischen Raum eine Voraussetzung zur US-Intervention im Golf sind. Doch warum folgen die USA diese knallharte Machtpolitik? Ein Grund dafür sind natürlich die ökonomischen Interessen und Interventionen. Wir fragten auch noch Günther Bächli, er ist Friedensforscher, nach dem Warum der US-Politik.
Ja, die USA war als Gewinnerin des Zweiten Weltkriegs natürlich weltweit präsent. Und sie wollte eigentlich schon sehr früh im Rahmen einer Globalisierung des Ost-West-Konfliktes Stützpunkte aufbauen gegen die weltweite Ausweitung des Kommunismus, den sie befürchtet hat. Insofern hat sie verschiedene Militärbündnisse geschaffen oder begünstigt und eigentlich, wenn man das geografisch sieht, rings um die Sowjetunion einen Gürtel von Militärbasen und Stützpunkten angelegt.
Der Zusammenbruch der realsozialistischen Staaten des Ostblocks bringt es mit sich, dass ein neues Schlagwort immer wieder auftaucht: neue Weltordnung. Tatsächlich können wir feststellen, dass der ehemalige Todfeind UdSSR für die USA vor allem ein interessanter Markt darstellt. Militärisch gibt es seit dem 2. August sogar gemeinsame Absprachen und Koordination, die im Rahmen der UNO ihren Ausdruck in der gemeinsamen Verurteilung des Iraks fand. Einkreisung der UdSSR kann keine taugliche Begründung der US-Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum mehr sein. Genauso Vietnam, welches sich mit dem Verfall des Comecon mit rasendem Tempo auf weltmarktwirtschaftliche Realitäten ausrichtet und für die USA ebenfalls in erster Linie ein interessanter Handelspartner darstellt. Ein wenig gesunder Menschenverstand verleitet schnell zur Feststellung, dass die Militärpräsenz für die USA selber keine Notwendigkeit mehr ist. Es gibt tatsächlich Absichtserklärungen der USA, sich an einigen Orten zurückzuziehen. Das wird aber kaum zu einer Verringerung der US-Kontrolle führen. Ihnen geht es darum, ihre Armada zu rationalisieren und zu flexibilisieren. Das sehen wir am Beispiel Philippinen. Die USA haben offensichtlich vor, ihre größte Militärbase außerhalb ihres Territoriums, die Clark Air Base, zu räumen. Ein solcher Schritt erstaunt. Bei genauer Betrachtung sehen wir aber, dass ihnen diese Base nicht von zentraler Bedeutung ist. Ihre Flugzeuge sind billiger und effizienter auf Schiffen aufgehoben. Anders sieht es mit den zahlreichen anderen Militäreinrichtungen auf den Philippinen aus. Zum Beispiel 22 Radarstationen, welche die AWAC-Aufklärungsflugzeuge koordinieren, oder auch die Subic Naval Base in Olongapo. Die USA reduzieren ihre Präsenz da, wo es für sie ganz gelegen kommt, Einsparungen bringt, aber gleichzeitig die Effizienz steigert. Das bestätigte auch der Geschäftsführer der Schweizerischen Friedensstiftung, Gunther Bächler.
Es hat sich schon etwas verändert. Allerdings wurde schon vorher deutlich, dass man anfängt, einzelne Basen zu schließen, Stützpunkte zu schließen. Die Diskussion zum Beispiel in den Philippinen ist schon älter, einfach weil es sich nicht mehr lohnt, feste Stützpunkte zu haben, im Sinne einer flexiblen und militärisch modernen Eingreiftruppe. Also man geht hin mehr zu flexiblen Einheiten, sei das Marine oder dann Marineflieger, die überall punktuell, sehr schnell und präzise zum Einsatz kommen können. Wie gesagt, einen Rückzug als solchen sehe ich noch nicht. Es ist natürlich immer noch auf der strategischen Ebene zwischen der Sowjetunion und der USA ein Militärpotenzial vorhanden und eine Abschreckung wird weiterhin aufrechterhalten. Das Misstrauen, es könnte einmal zur militärischen Gewalt kommen, ist noch da. Allerdings tritt es in Hintergrund gegenüber anderen Gefahren, insbesondere auch eben in Regionen der Dritten Welt oder des Nahen und Mittleren Ostens.
In diesem ersten Teil versuchten wir nun, die US-Politik im asiatisch-pazifischen Raum darzustellen. Diese Politik überlagert oftmals die Politik der einzelnen asiatisch-pazifischen Staaten und beeinflusst die Situation dort nachhaltig. Wir versuchen nun, anhand einzelner Beispiele die Auswirkungen der US-Politik zu beleuchten. Die Auswahl ist selektiv. Mal versuchen die Berichte direkt die gegenwärtige Lage anhand des Golfkrieges zu reflektieren. Zum Teil wird die Situation eher anhand einer eher geschichtlichen Dimension erfasst. Doch zuerst nun nochmals ein Stück Musik, das zum Beispiel diese US-Interessen auch etwas wiedergibt.
California, Oberalis, 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 California, with President Brown. California, over Alice, California, over Alice, over Alice, California, over Alice, California.
Nun zum ersten Länderbeispiel. Pakistan liegt am Rande des asiatisch-pazifischen Raums und die geschichtlichen und kulturellen Verbindungen zu den arabischen Staaten sind viel zentraler als diejenigen in den asiatischen Raum. Darum ist Pakistan vom Golfkonflikt viel direkter betroffen, nicht nur geografisch. Nach der Wahl der stark islamisch geprägten Koalitionsregierung hat sich die Hinwendung zum arabischen Raum noch verstärkt. Dennoch hat die pakistanische Regierung ein 19.000 Mann starkes Truppenkontingent nach Saudi-Arabien geschickt, ist also Teil der Allianz gegen den Irak. Dazu nun ein Gespräch mit Herrn Kreuzmann, er ist ein anerkannter Pakistan-Kenner.
Die pakistanische Regierung unter Nawaz Sharif war eine der ersten, die Truppen gegen den Irak in den Golf schickte. Warum?
Ja, die Militärbeziehungen zwischen Pakistan und Saudi-Arabien haben eine längere Tradition. Früher wurde die Palastwache in Saudi-Arabien von pakistanischen Truppen gestellt, was eingestellt wurde, nachdem Saudi-Arabien verlangte, dass nur Sunniten nach dorthin geschickt wurden. Aber Pakistan hat weiterhin Militärbeziehungen auch zu anderen Ländern im Golf und sich so wie bei anderen Aktionen auch schon als erstes bereit erklärt, Truppen ins Land zu schicken. Das war gleich im November und ein zweites Mal dann im Dezember. Damit sollte erreicht werden, dass die Öllieferungen von Saudi-Arabien aufrechterhalten würden zu alten Preisen, zu nicht erhöhten Preisen und gute Beziehungen zu Saudi-Arabien gepflegt wurden, wie sie traditionell zwischen allen Regierungen Pakistans bestehen. Dann sollte natürlich auch damit erreicht werden, dass die Möglichkeiten für pakistanische Gastarbeiter, die immerhin den höchsten Anteil an Devisenzahlungen ins Land hineinbringen, gesichert werden für die Zukunft.
Wie betrifft die Golfkrise die Wirtschaft des Landes? Und zwar, wie war das vor dem Kriegsausbruch und jetzt?
Die Golfkrise hat schon vor dem Kriegsausbruch durch die Benzinpreiserhöhung dramatisch die wirtschaftlichen Verhältnisse in Pakistan verändert. Die Benzinpreiserhöhung zwischen 30% und 40% zog eine Preislawine für alle Grundnahrungsmittel, landwirtschaftliche Produkte nach sich, sodass die ärmeren Bevölkerungsschichten Preissteigerungen von über 50% in Kauf nehmen mussten. Damit verbunden waren verschiedene Streikaktionen in Pakistan im November und Dezember. Die Transporter streikten, die Fuhrunternehmer streikten, die Busunternehmer streikten, die Öllieferanten streikten. Es gab also Tage, an denen der Verkehr vollkommen zusammenbrach. Dadurch erhöhten sich bestimmte Preise für Nahrungsmittel noch stärker. Also es hat sich für die pakistanische Bevölkerung eine spürbare Verschlechterung der Lebensbedingungen eingestellt durch diese Golfkrise.
Gibt es von Seiten der Bevölkerung Widerstand gegen diese offizielle Regierungspolitik?
Ja, es gibt, was man ja auch hier in der Presse mitbekommen kann, anti-saudische oder pro-Saddam Hussein-Demonstrationen. Das wird in der Presse auch herausgestellt, ohne dass über irgendwelche Hintergründe berichtet wird. Diese pro-Saddam-Demonstration ist nicht unbedingt nicht zu werten als eine Unterstützung der Politik von Saddam, sondern eher als eine Anti-Saudi-Arabien- und Anti-USA-Demonstration. Einmal richtet es sich auf der USA-Seite dagegen, dass die Gelder, die früher als Entwicklungshilfe von der USA gezahlt wurden, nicht gezahlt werden, weil dieser Passus im amerikanischen Senat zum Tragen gekommen ist, dass ein Land nachweisen muss, keine Atomwaffen zu bauen. Diesen Beweis ist Pakistan bislang schuldig geblieben. Und gegen Saudi-Arabien richtet sich der Protest hauptsächlich einmal auf der religiösen Ebene. Der saudische Einfluss in Pakistan ist sehr stark auf der missionarischen Ebene. Dazu unterstützt sie eine rechtskonservative orthodoxe Partei, die Jamaat Islami, die zwar eine kleine Partei ist, aber durch saudische Unterstützung eine relativ reiche Partei und großen Einfluss in der Politik hat, besonders unter der Zeit oder der Regierung von Ziaul-Haq, der ihr sehr nahe stand. Dann richtet es sich gegen saudischen wirtschaftlichen Einfluss ebenfalls in Pakistan, und so kann man vielleicht die Pro-Saddam-Demonstrationen als ein Gegengewicht zur offiziellen Regierungspolitik deuten, aber nicht unbedingt als eine Unterstützung der Politik, die im Irak im Moment betrieben wird.
Wir danken dir für dieses Gespräch.
Bitte schön.
Auf den Philippinen hat der Golfkrieg erstmals direkt auf die Wirtschaft der wirtschaftlichen Ebene Einfluss gehabt. Nun eine kurze Zusammenfassung der Ereignisse und der Situation auf den Philippinen.
Am 18. Januar, zwei Tage nach Kriegsbeginn, spricht Präsidentin Aquino im Namen der Nation den USA ihre volle Unterstützung ohne Vorbehalte zu. Als Zeichen der Unterstützung entsendet sie eine medizinische Mission von inzwischen 600 Ärzte und Ärztinnen und Krankenschwestern nach Saudi-Arabien. Dieser Schritt wird von verschiedenen Organisationen, die in der Task Force Middle East zusammengeschlossen sind, heftig kritisiert. Das medizinische Personal werde dringend im eigenen Land gebraucht und die Regierung soll das Geld viel gescheiter für die Evakuierung der philippinischen Fremdarbeiterinnen und Fremdarbeiter in Saudi-Arabien, Irak und Kuwait verwenden. Verteidigungsminister Ramos zieht sogar die Entsendung philippinischer Truppen in Betracht, wie die Philippinen es schon im Vietnamkrieg zur Unterstützung der USA gemacht haben. Bis jetzt ist jedoch von Seiten der westlichen kriegsführenden Kräfte keine derartige Anfrage gekommen. Die vorbehaltslose Position Aquinos wird von der rund 6 Millionen umfassenden muslimischen Bevölkerung kritisiert. Einige erklärten sich sogar bereit, in den Irak zu gehen und am Krieg teilzunehmen. Während sie den Einmarsch Iraks in Kuwait verurteilen, unterstützen sie Saddams Aufstehen gegen die westlichen Mächte. Die NDF kündigte am 14. Januar eine politische und militärische Offensive gegen die US-Basen an, falls am Golf ein Krieg ausbricht. Trotz ihrer offenen Unterstützung für die USA behauptet Aquino immer wieder, dass der Einbezug der US-Basen in den Krieg nur mit Einwilligung der philippinischen Regierung geschehen darf, was natürlich eine reine Farce ist. Weniger als zwei Wochen vor Kriegsausbruch sind mindestens 15 Truppentransporte von Subic Naval Base auf den Philippinen aus in den Pazifischen Golf gefahren. 13.500 kampfbereite Marines und Soldaten trafen vom Flottenstützpunkt San Diego in Kalifornien in Subic Bay ein, von wo aus sie weiter an den Golf fuhren. Und weitere Schiffe von der US-Westküste werden auf ihrem Weg zum Golf in Subic Bay erwartet. Die bereits sehr schlimme wirtschaftliche Krise in den Philippinen wird durch den Golfkrieg noch verschärft. Vor allem die Deviseneinnahmen sind drastisch zurückgegangen. Durch weniger Tourismus, weniger Exporte in den arabischen Raum und vor allem dadurch, dass das Geld der rund eine halbe Million umfassenden philippinischen Fremdarbeiterinnen und Fremdarbeiter im Golf nicht mehr fließt. Knapp 400.000 Filipinas und Filipinas arbeiten alleine in Saudi-Arabien. Die Deviseneinnahmen durch den Export von Arbeitskräften betragen pro Jahr rund 2,5 Milliarden US-Dollar. Es muss mit einem Rückgang dieser Einnahmen auf rund 1 Milliarde US-Dollar, also weniger als die Hälfte, gerechnet werden. Dies trifft natürlich die Familien der Fremdarbeiterinnen und Fremdarbeiter besonders hart. Schätzungen besagen, dass rund 10 Leute auf den Philippinen vom Lohn einer Person in Übersee leben. Das heißt, 5 Millionen Leute sind direkt betroffen. Zudem, dass die Zahlungen aus Saudi-Arabien, Irak und Kuwait ausbleiben, machen sich die Leute natürlich auch Sorgen um das Schicksal ihrer Familienangehörigen. Die philippinische Regierung will jedoch nach wie vor keine Schritte zur Evakuierung ihrer Staatsleute unternehmen. Es fehlte ihr auch das Geld dafür. Stattdessen wird sie nicht müde zu versichern, dass die Filipinos und Filipinas in Saudi-Arabien sicher seien. Dem entgegen sprechen Berichte von Leuten, die im Grenzgebiet zu Irak und Kuwait arbeiteten. Sie mussten zum Teil auf eigene Faust die Flucht ergreifen. Oder Berichte von philippinischen Hausangestellten in Kuwait, die während der irakischen Invasion vergewaltigt wurden. Aquino benutzt nun den Golfkrieg als Entschuldigung für die IWF-Weltbankbestimmungen durchzusetzen. Trotz Ölpreissenkungen auf dem Weltmarkt soll der Benzinpreis auf den Philippinen gleich bleiben. Die Subventionen auf Strom sollen gestrichen werden und die Mehrkosten aufgrund der höheren Erdölpreise sollen voll und ganz den Konsumentinnen und Konsumenten angelastet werden. Trotz stark reduzierten Deviseneinnahmen hält